Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese aus Johannes 1, die Verse 1 bis 14. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Es trat einer auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun allen Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden, und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er wohnte unter uns, und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet.
Neue Reihe, neues Glück. Diese Reihe wird ganz anders als die letzte gewesen ist. Schluss mit Kelten und irischen Landschaftsbildern. Die Reihe heißt Unter uns, und wer Anshana eben gut zugehört hat, hat diese zwei Worte in dem Text gehört. Er wohnte unter uns. Gott war einer von uns. Er wohnte sozusagen bei uns. Wir haben das versucht, durch diese Briefkästen so ein bisschen deutlich zu machen. Johannes hat das geschrieben, nicht der Johannes, von dem im Text die Rede war. Johannes hat das in seinem Evangelium geschrieben, ganz am Anfang seines Berichtes über das Leben Jesu. Und in den nächsten 7 Wochen werden wir sozusagen in einem Schnelldurchgang durch das gesamte Johannesevangelium so durchrutschen. Und das bedeutet, wir machen das ein bisschen umgekehrt als bei der letzten Reihe, auch anders, als wir es sonst eigentlich oft tun. Bei der letzten Reihe und auch sonst oft haben wir ein Thema. Also zum Beispiel bei der letzten Reihe war eins das Thema Beten. Und dann schauen wir, was wir zu diesem Thema in der Bibel finden. Und letztes Mal haben wir sogar immer noch den Umweg über die alten Kelten gemacht. Also wir haben erst das Thema und dann sagen wir von der Bibel her was dazu. Diesmal machen wir es genau andersrum. Wir haben eigentlich keine Themen, sondern wir haben Texte, Bibeltexte, alle aus Johannes. Und dann schauen wir mal, was da für Themen draus werden. Wir schauen mal, ob diese Texte zu uns sprechen und was sie uns zu sagen haben. Okay, wir werden also 7 Begebenheiten aus dem Leben Jesu anschauen und dabei so der Chronologie von Johannes folgen, vom Anfang bis zum Ende des Lebens Jesu, oder genauer gesagt vom Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Jesu bis zum Ende, so ungefähr 3 Jahre umfasst das. Also 7 Texte, über die wir predigen, und zusätzlich, so wie ihr eben den ersten gehört habt, 7 Texte, die wir einfach nur vorlesen und stehen lassen und die nicht immer überhaupt was mit dem Predigttext nachher zu tun haben. Aber weil sie so schön in der chronologischen Reihenfolge sind, kriegt ihr sozusagen einen ganz guten Überblick, sofern ihr jedes Mal da seid, über diese 3 Jahre, die Jesus gewirkt hat und die Johannes aufgeschrieben hat. So, mein Wunsch ist, dass ihr inspiriert werdet durch diese 14 Texte, die 7, die gelesen werden und die 7, über die gepredigt werden, dass ihr inspiriert werdet, eigentlich noch mehr hören zu wollen. Wirklich geil wäre, wenn ihr euch vornehmen würdet, die nächsten 7 Wochen lese ich das Johannesevangelium durch. Weil es stehen mehr als 14 Texte drin. Johannes hat 21 Kapiteln, macht in 7 Wochen 3 pro Woche, macht ein halbes Kapitel pro Tag, wenn ihr sonntags keins lest. Und das ist nicht viel. Ich wünsche mir, dass ihr das tut, weil ich mir wünsche, dass ihr überhaupt Leute werdet, die die Bibel selber lesen. Hier sonntags bekommt ihr nur so kleine Fetzen mit. Jetzt vielleicht mal ein bisschen größere Fetzen, wenn wir so eine bibelorientierte Reihe wie diesmal haben. Letztes Mal bei der Keltenreihe manchmal nur ganz kurze Ausschnitte. Ihr bekommt nur so kurze Fetzen aus der Bibel präsentiert und dann immer noch schön vorgekaut durch den, der hier vorne steht und den Senf dazu gibt. Das ist schön, das ist auch wichtig, aber das ist eigentlich nicht genug. Ich wünsche mir, dass ihr inspiriert werdet, selber zu lesen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was hat's mit dem Glauben, mit dem Christentum, mit Jesus, mit Gott überhaupt so auf sich, dann müsst ihr euch euer eigenes Bild machen. Die Quelle dafür, für das eigene Bild, ist dieses Buch. Wenn wir hier predigen, gründen wir uns auf dieses Buch, aber besser ist, ihr macht euch euer eigenes Bild, indem ihr selber auf diese Quelle zurückgreift und nicht immer nur diese Quelle durch den Filter Christoph Schmitter, Lars Fengler oder wer immer hier predigt, hört und mitbekommt. Okay, also ich will euch inspirieren, selber zu lesen, was damals abging. Das macht euch übrigens von Predigthörern zu mündigen Christen, die selber wissen, was sie glauben und warum sie das glauben. Indem sie sich selber reinknießen in die alten Texte. Okay, das Johannesevangelium. Mein Lieblingsevangelium. Es gibt ja 4 Evangelien in der Bibel, also sozusagen 4 Biografien über das Leben Jesu. 3 von diesen 4 sind sich ziemlich ähnlich, Matthäus, Markus, Lukas. Zum Teil haben sie sogar exakt denselben Wortlaut, wenn sie eine Begebenheit nacherzählen. Markus ist ziemlich kurz, Matthäus ist ziemlich ausführlich. Sie haben auch unterschiedliche Leserkreise. Lukas richtet sich mehr an eine griechische Leserschaft, Matthäus mehr an Hebräer. Und dadurch wählen sie zum Teil ein bisschen anders aus, legen ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Aber manchmal gleicht es sich aufs Wort. Liegt daran, dass sie auf dasselbe Quellenmaterial zurückgegriffen haben. Aber Johannes ist anders als die anderen 3. Er hat einen ganz anderen Stil zu schreiben. Er ist, ich würde mal sagen, er berichtet weniger aus dem Leben Jesu, aber dafür ausführlicher. Manchmal kommen ganze Gespräche vor, die ellenlang sind. Sein Stil ist irgendwie meditativer. Sein Stil ist so ein bisschen geprägt von dem orientalischen, von der orientalischen Weise, immer wieder um denselben Gedanken zu kreisen und ihn immer wieder so ein bisschen in anderen Worten wiederzugeben. Wenn man bei Markus was liest, da ist das manchmal ganz kurz. Jesus kommt irgendwo hin, irgendjemand fragt ihn was, Jesus antwortet was, es passiert ein Wunder, bomb, das war's. So, kurz. Und bei Johannes ist das manchmal viel ausführlicher. Okay. Er lässt vieles weg, was die anderen berichten. Sein Evangelium ist wahrscheinlich auch ein bisschen später entstanden als die anderen 3. Und er berichtet aber manchmal Dinge, die bei den anderen fehlen. Es ist in der Forschung umstritten, ob der Autor des Evangeliums, Johannes, der Johannes ist, der Jünger von Jesus war. Das Evangelium selbst behauptet das. Viele Forscher behaupten das deswegen auch. Es gibt auch viele Argumente, die dafür sprechen. Andere streiten das eher ab oder ziehen es zumindest ins Zweifel. Ich habe eigentlich gedacht, euch das zu erklären, warum ich glaube, dass er der Autor ist, aber es würde so lang dauern. Also ihr könnt einfach auf mich zukommen, wenn euch sowas interessiert und mich fragen. Ich sehe jedenfalls für mich keinen Anlass, warum ich nicht davon ausgehen sollte, dass der Jünger Johannes der ist, der hier niederschreibt, wahrscheinlich eher gegen Ende seines Lebens, was er erlebt hat. Und damit ein bisschen ergänzt die Evangelien, die schon im Umlauf sind. Okay, ich glaube also, ich habe hier die Aufzeichnung eines Mannes vor mir, der Augenzeuge war, wie das ist, wenn Gott unter uns lebt. Und jetzt habt ihr das eben gehört, wie sein Bericht anfängt. Total monumentale Worte. An Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber war das Wort und nichts ist geschaffen ohne dieses Wort. Das Leben ist uns in diesem Wort begegnet. Jetzt ist das noch so eine Sache, für die man eigentlich Zeit bräuchte zu erklären, warum steht hier immer das Wort? Uns würde das nicht einfallen, zu sagen, am Anfang war das Wort. Dauert mir jetzt auch so lang. Liegt einfach an dem griechischen Wörtchen Logos, was in der griechischen Philosophie eine ganz tiefe Bedeutung hatte. Und Johannes greift das hier auf. Kurz gesagt würde ich euch in 10 Minuten, die ich bräuchte, auch nur erklären, dass Johannes nichts anderes sagen will, als dieser Jesus, der uns begegnet ist, der war schon am Anfang da, ganz am Anfang. Er war sozusagen das ursprüngliche Leben. Logos könnte man so übersetzen, das ursprüngliche Leben. Und das ist uns, was am Anfang schon war, in Jesus begegnet. Okay, und in dem Text eben hat man das schon gemerkt, von diesem universellen Gedanken zoomt er sich plötzlich ran in das ganz kleine alltägliche Leben einfacher Leute des ersten Jahrhunderts im Vorderen Orient. Da taucht ein Mann auf, der wird genannt Johannes. Nicht der Johannes, der das hier geschrieben hat, sondern ein Johannes, der Täufer genannt wurde. Und dieser Mann hatte damals so eine Art Bußbewegung ausgelöst. Er war ein bisschen strange in seiner Lebensweise und seine Predigt war auch ganz schön aufrüttelnd. Und viele waren fasziniert von seiner Botschaft, vor allem, weil er predigte, er kommt, er ist nah, Gott besucht uns bald. Den, auf den wir Jahrhunderte warten, der kommt demnächst. So, und jetzt kommen wir zu dem Text, den ich euch mit euch heute anschauen will und den ich mit Brüder überschrieben habe. Und jetzt zoomen wir uns noch weiter rein in den ganz stinknormalen Alltag normaler Menschen im ersten Jahrhundert dieses Ortes damals. 5 junge Leute in diesem Text, den ich gleich so stückchensweise vorlese, begegnen Jesus, dem unter uns wohnenden Gott. Und sie begegnen ihn mitten in ihrem gewöhnlichen Alltag. Und ihr werdet das vielleicht gleich so ein bisschen rausspüren, über den ganzen Abschnitt, so gewöhnlich er auf der einen Seite ist, schwebt auf der anderen Seite irgendwie sowas wie so eine ungläubige, überraschte, skeptische, abwartende, hoffnungsvolle, begeisternde Erwartungshaltung. Also irgendwie diese 5 haben so das Gefühl, hey, vielleicht haben wir hier gerade jemand sehr Bedeutendes getroffen. Und gleichzeitig schwebt über dem Ganzen auch sowas wie, was ist das für ein merkwürdiger Mensch, dem wir hier begegnen? Und jetzt versuchen wir einfach mal einzutauchen in diese Begebenheit von damals und erleben mal mit, was diese Jungs erlebten. Und ich lese das immer so nach und nach vor, auch aus Johannes 1, aber erst ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes, also dieser Täufer Johannes, an derselben Stelle. Und 2 von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragten, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Das ist übrigens ein Hinweis, dass Johannes auch an Griechen schreibt, dass er Rabbi übersetzt und sagt, Rabbi bedeutet Lehrer. Also an griechisch sprechende Christen der damaligen Zeit. Also, aber mir geht es um diese 2 Typen. Der eine, das werden wir später noch hören, heißt Andreas, der andere wird nicht mit Namen genannt irgendwie. Und ganz offensichtlich sind diese beiden Jungs Leute, die in ihrem Leben nach etwas suchen. Die einen tieferen Sinn suchen, die sowas wie Gotteserfahrung suchen. Denn hier wird gesagt, sie sind Jünger von diesem Bußprediger Johannes. Sie gehören zu seiner Bewegung. Und mit diesem Johannes hing man nicht rum, wenn man nicht vom Leben ein bisschen mehr erwartete als gute Pizza und schnellen Internetzugang oder sowas, um glücklich zu werden. Sondern wenn man noch Träume hat oder auf der Suche ist nach etwas, was so vordergründig vielleicht nicht erklärbar und erlebbar ist. Die beiden haben irgendwie eine Ahnung, dass es etwas Größeres in diesem Leben zu suchen und zu finden gibt. Und deswegen sind sie bei Johannes. Und dann schlurft dieser Fremde vorbei. Und Johannes sagt, da, das ist er. Er sagt, das Opferlamm Gottes. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Bezeichnung für jemanden Anfang 30. Aber sie verstehen, an diesem Mann ist etwas Besonderes. Das ist der, von dem unser Meister dauernd redet. Jesus. Und sie laufen ihm nach, neugierig irgendwie. Und ich stelle mir so vor, vielleicht ohne konkrete Vorstellung, was sie eigentlich jetzt von ihm erwarten. Und jetzt machen wir einen Switch in unser Leben. Ich glaube, dass viele von euch vielleicht diesen beiden hier ganz ähnlich sind. Ihr sucht nach etwas, was mehr ist, als was uns dieses Leben so vordergründig auftischt. Sonst wärt ihr nicht hier. Oder ihr seid zum ersten Mal hier und wisst, ihr seid auch zum letzten Mal hier. Aber sonst wärt ihr nicht hier eigentlich, wenn ihr nicht nach etwas mehr suchen würdet, als das, was dieses Leben so vordergründig bietet. Und vielleicht habt ihr Leute von Jesus reden hören. Nicht Johannes den Täufer, aber andere. Und sie haben mit einem Leuchten in den Augen, haben diese Leute von Jesus geredet. Leute, die im 21. Jahrhundert leben, reden von einem Menschen, der vor 2000 Jahren gestorben ist, doch offensichtlich. Als ob man ihn heute treffen könnte. Wenn ihr letzte Woche da war, da hat Jochen gepredigt. Und dann könnte euch das aufgefallen sein, dass er manchmal gesagt hat, hey, ihr braucht eine Begegnung mit Jesus. Als ob das ein Typ wäre, den man mit etwas Glück irgendwo in der Innenstadt trifft. Oder was? Vielleicht habt ihr Leute von Jesus reden hören und vielleicht findest du das ein bisschen merkwürdig, aber du findest es auch nicht wieder so abartig, als dass du denkst, da muss ich mich nicht beschäftigen. Und deshalb machst du vielleicht was Ähnliches wie die beiden hier, du gehst näher ran. Du würdest ihn dir gerne aus der Nähe anschauen. Du würdest dir diese Sache mit dem Glauben an Jesus gerne aus der Nähe anschauen. Du erwartest nicht unbedingt was Konkretes, aber irgendwie Klarheit, ob da was dran ist. Vielleicht auch irgendwie, ob du da was findest, was du in deinem Leben suchst. Manchmal intensiv suchst, manchmal fast vergessen hast, aber doch irgendwie suchst. Die beiden hier schleichen auf jeden Fall Jesus nach und sie haben dann Pech oder Glück, ich weiß nicht genau. Er bemerkt sie nämlich und fragt sie, was sucht ihr? Und sie sagen, wir wollten nur mal wissen, wo du wohnst. Das ist natürlich auch eine selten dämliche Antwort, finde ich. So findet man neue Freunde. Man fragt, wir wollten eigentlich nur mal wissen, wo du so wohnst. Nee, ich glaube, hinter dieser Frage verbirgt sich etwas mehr. Könnte das sein, dass sie damit meinen, hey, wo wohnst du? Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Also wenn Johannes so sagt, du kommst irgendwie von Gott, wie soll ich mir das vorstellen? Lebt so einer überhaupt irgendwo? Was bist du eigentlich für einer? Bist du ein Schwätzer, der groß davor so tut, als ob er ein Guru wäre, aber in seinem echten Leben kriegt er eigentlich nichts auf die Reihe? Wo wohnst du? Zeig uns mal dein Leben. Vielleicht kann man das so rein interpretieren in diese Frage. Was bist du eigentlich für einer? Und dann kommt eigentlich ein echt schöner Satz. Ich lese mal weiter. Jesus sagt, kommt, dann werdet ihr es sehen. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Stell dir vor, du triffst Gott und er lädt dich zu sich nach Hause ein und sagt, hey, verbring den Nachmittag mit mir. Ist es vorstellbar, dass Gott so gewöhnlich wurde, dass man ihn zu Hause besuchen konnte? Dass man den Tag mit ihm verbrachte? Und könnte uns, wenn wir wieder nach heute switchen, könnte uns das passieren, dass dieser Jesus, dem du so neugierig, skeptisch irgendwie vielleicht dich näherst, sich plötzlich umdreht und sagt, hey, komm und sieh, wer ich bin, sieh, wie ich bin. Ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt aus einem Film, wo auch einer mit Jesus zusammen wohnt. Weihnachten vor einem Jahr habe ich euch schon mal einen Ausschnitt aus diesem Film gezeigt. Der heißt Der Besuch und er handelt von der fiktiven Idee, Jesus hätte diese Welt ein zweites Mal besucht, jetzt allerdings in der heutigen Zeit. Und die Story handelt davon, dass eine ganze kleine Kirchengemeinde sich also vorbereitet auf den großen Besuch und so. Und einer, ein bisschen spießiger Kerl, mittleren Alters, ehrenamtlicher Kirchenmitarbeiter, organisiert die ganze Sache so ein bisschen und hat Jesus auch privat bei sich zu Hause aufgenommen. Und Jesus wohnt also jetzt bei ihm. Er entspricht nicht ganz dem Bild, wie er sich das vorgestellt hat, wie der Sohn Gottes so ist. Irgendwie ist er kein Halbgott, irgendwie ist er auf eine merkwürdige Art und Weise gewöhnlich. Auf der anderen Seite ist den Tag mit ihm zu verbringen auch irgendwie anders, als er sich das dachte. Jetzt gucken wir, ob das Ding läuft. Es hatte nämlich so viel MB, dass der Rechner da hinten in Schwierigkeiten kam. Bisschen längerer Ausschnitt. Nette Geschichte. Fiktive Geschichte. Christen glauben, dass das tatsächlich passiert ist, nur 2000 Jahre vorher. Aber das ist nicht weniger abgefahren, nur weil es 2000 Jahre vorher in einer anderen Zeit spielte. Ich hoffe irgendwie, dass Jesus anders aussah als der Typ. An den kann ich mich schlecht gewöhnen. Aber Johannes sagt das im Grunde. Wir haben mit ihm unter einem Dach gewohnt. Wir haben mit ihm zusammengelebt. Wir haben ihn erlebt, jeden Tag. Und wir sahen, so sagt er, wenn er eben zugehört hat, hat sie das vorgelesen, wir sahen seine Macht und Hoheit, die ihm vom Vater verliehen war. Der Kern der christlichen Botschaft ist, dass Gott etwa in dem Stil einer von uns war. Und für diese Aussage sind Christen als durchgeknallt bezeichnet worden. Für diese Aussage wurden sie als Gotteslästerer verfolgt, bis heute in anderen Ländern. Dass Gott Mensch wurde, das ist das Abstoßende und das Faszinierende am christlichen Glauben. Und wenn du einer bist, der Gott sucht, der irgendwie nach etwas sucht, was hinter diesem vordergründigen Leben ist, könntest du dir vorstellen, dass Gott dir so nahe kam oder so nahe kommt, dass er einer von uns wird? Ich glaube, vorstellen kann man sich das vielleicht nicht. Aber könntest du das in dein Hirn reinlassen? Diesen Gedanken? Und hättest du Lust, mal ganz normal und wie selbstverständlich deinen Alltag mit ihm zu teilen, so wie das die beiden damals gemacht haben? Nur so kann man ihn kennenlernen. Aber das ist das Provokante am Christentum. Woran man nicht vorbeikam, kommt. Gott wurde Mensch, tatsächlicher Mensch aus Fleisch und Blut. Wir lesen mal weiter, weil es geht nicht nur um diese zwei, es geht noch um andere. Nämlich, der eine der beiden, die Johannes reden gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann brachte er ihn, also den Petrus, zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, wieder ein anderer Johannes übrigens. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, für Petrus, in Klammern Fels. So, jetzt passiert, was oft passiert, wenn Leute Gott treffen. Sie sind ein bisschen aus dem Häuschen. Andreas rennt zu seinem Bruder Simon und erzählt ihm davon. Wir kennen Simon unter dem Spitznamen, den Jesus ihm gegeben hatte. Kephas oder eben in Griechisch Petrus. Und der kurze Satz, den Andreas hier zu seinem Bruder sagt, der macht deutlich, die beiden haben, wie viele andere damals, schon auf diesen Jesus gewartet. Er nennt ihn den Messias. Das liegt daran, dass im jüdischen Volk jahrhundertealte Prophezeiungen vorlagen und beachtet wurden, die davon sprachen, eines Tages wird Gott uns besuchen. In einem Retter. Man stellte sich irgendwie einen König vor, einen Führer in irgendeiner Form. Der Gesalbte, das heißt Messias eigentlich. Und seit jetzt die Römer ihr Land besetzen, wartet man darauf nur noch sehnsuchtsvoller, dass Gott endlich was tut und sein Volk besucht. Und die beiden offensichtlich auch. Und jetzt kannst du sagen, ja, dann erklärt das einiges, ne? In so einer religiösen, erwartungsvollen Stimmung, da hat es natürlich so ein dahergelaufener Wanderprediger, der irgendwie noch ein bisschen Charisma mitbringt, ziemlich leicht so zwei Bubis vorzumachen, er sei der Auserwählte, Neo. Deshalb fahren sie auf ihn ab. Weil sie das Hirn voll haben von so religiösen Ideen. Und jetzt erfüllt er die irgendwie. Das stimmt ein bisschen. Ich will mal so sagen, ob du und wie du Gott erlebst, das hat schon auch etwas mit deiner Erwartungshaltung zu tun. Nicht nur, aber oft hat es mit dem zu tun, was wir erwarten ob wir etwas erwarten. Nicht, dass diese Erwartungen dann erfüllt werden, das haben die Jünger leider nicht erlebt. Jesus war ziemlich anders, so ähnlich wie er hier. Jesus war ziemlich anders, als sie sich das vorgestellt hatten, wie so ein Messias zu sein hat. Sie waren, sagen wir mal, irgendwie überrascht von ihm. Sie waren überrascht, dass Jesus so anders ist. Aber Andreas und Simon, sie sind auf der Suche und sie sind offen dafür, dass sie fündig werden könnten, dass Gott ihren Horizont eventuell sprengen könnte. Und ich glaube, wenn du nicht eine gewisse Erwartungshaltung mitbringst, eine gewisse Offenheit dafür, dass Jesus Christus vielleicht doch mehr war als ein weiser, charismatischer Religionsstifter, wo sich fast alle einig sind, dass er das war. Wenn du nicht eine gewisse Erwartungshaltung mitbringst, da könnte mehr dran sein. Wenn du nicht die Bereitschaft mitbringst, dich auf die Botschaft einzulassen oder auf das Risiko, mit Jesus zu leben, einzulassen, auch wenn da das Risiko besteht, dass du nachher der Geleimte bist, dann wirst du wahrscheinlich Gott nicht begegnen. Du wirst ihn kaum kennenlernen, ohne ein gewisses Vorschussvertrauen. Ohne eine Erwartung, dass mehr möglich ist, als wir denken. Simon geht jedenfalls das Risiko ein. Er glaubt seinem Bruder, er sucht Jesus auf und er macht gleich am Anfang eine Erfahrung, die ziemlich typisch ist für Jesus. Die ziemlich typisch ist, wenn man Jesus begegnet. Nämlich die Erfahrung, dieser Jesus kennt mich schon. Habe ich das eben überhaupt vorgelesen? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Der weiß, wer ich bin und er weiß, was ich einmal sein werde oder wer ich einmal sein werde. Kephas, der Fels, nennt er ihn. Solltest du also Gott suchen und solltest du es wagen, ihn in Jesus zu suchen und dieses Risiko eingehen, dann könnte es dir passieren, dass du plötzlich merkst, ich kenne Jesus kaum, aber er kennt mich irgendwie. Wie wenn wir alte Freunde wären. Wie wenn, ich sage jetzt was Komisches, er mich erschaffen hätte. Anscheinend hat er es eben vorgelesen. Nichts ist ohne ihn entstanden. Und dann wird dir wahrscheinlich noch was passieren. Du wirst merken, dass Jesus deine Zukunft vielleicht anders sieht als du. Dass er was mit dir vorhat. Dass er mehr in dir sieht als andere. Petrus nennt er hier Kephas, den Fels. Sein Bruder hat ihn nie so genannt. Es könnte sein, dass du bald merkst, dass sein Leben sich verändern könnte. Ich lasse das einfach mal so stehen. Wir lesen weiter, denn es kommen noch zwei Personen ins Spiel. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Er traf Philippus und forderte ihn auf, komm, folge mir. Und Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Andreas und Simon schließen sich Jesus an. Vielleicht auch dieser andere, der am Anfang erwähnt wurde, dessen Name nicht genannt wird. So, und jetzt treffen sie auf Philippus. Und der kommt aus dem gleichen Kaff Bethsaida oder Bethsaida, wie man es immer ausspricht, wie Andreas und Simon. Und ich schätze, man kennt sich mit Sicherheit. Diese Dörfer waren nicht sehr groß damals. Philippus geht es ein bisschen anders als den anderen beiden. Er wird ziemlich direkt herausgefordert von Jesus. Hey, komm, folge mir nach. Und Philippus ist auch einer, der wie die anderen beiden auf der Suche war. Das zeigt das Gespräch mit seinem Freund Nathanael, den er wiederum aussucht. Übrigens habe ich das Ding Brüder genannt, weil ich nicht genau gelesen hatte beim Konzipieren dieser Reihe und dachte, Andreas holt da seinen Bruder Simon und dann holt noch irgendein anderer seinen Bruder irgendwie. Ich nenne das Ding Brüder. Die beiden sind aber gar nicht Brüder. Die sind nur Freunde. Aber sie bilden danach sowas wie so eine Bruderschaft, ne? Auf jeden Fall, das Gespräch zwischen den beiden zeigt, auch die beiden sind irgendwie in so einer Erwartungshaltung drin. Er sagt, hey, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten, bla bla bla. Vielleicht haben sie manchmal davon geredet, die beiden. Vielleicht haben sie gemeinsam davon geträumt, wie es wäre, wenn. Und jetzt meint einer von beiden, er hätte ihn getroffen. Und dann sagt er, es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Das ist strategisch der unklügste Satz, den er hätte sagen können, um seinen Freund zu gewinnen. Das ist so, wie wenn ich euch sagen würde, hey, der Retter der Welt, es ist der Jens aus Kleinrinderfeld, der Sohn vom alten irgendwie Heinze, wenn die Schreinerei Heinze kennt ihr doch so, ne? Ungefähr so. Nazareth, das Dorf, das war 20 Kilometer entfernt von Bethsaida. Und Nathanael beweist einen gewissen Rest an Menschenverstand, weil er nämlich folgende Frage stellt. Wir lesen weiter. Er sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also es ist jetzt nichts gegen kleinen Rinderfeld oder was. Ja, aber kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selbst. Also die Gegend, wo Jesus geboren war oder aufgewachsen war, die war irgendwie Inbegriff für hinterweltlerische Provinz. Überhaupt nicht der Ort, wo Weltveränderer geboren werden. Die hatten sogar noch so einen merkwürdigen Dialekt. Man erkannte sie sofort, wenn sie was sagten. Nochmal, die christliche Message ist so krass, wie die Aussage, dass Jens aus Kleinrinderfeld der Retter der Welt ist. Ungefähr so krass. Für damalige Ohren. Für uns bedeutet Jesus von Nazareth irgendwie wunders was. Damals war Jesus ein stinknormaler Name. Diese Message ist so krass, wie wenn ich sage, Jens aus Kleinrinderfeld ist der Retter der Welt. Außer Gott ist wirklich Mensch geworden. Außer Gott findet es wirklich gut, total, aber auch wirklich total auf unsere Ebene runterzukommen. Philippus weiß gegen den da nichts einzuwenden gegen. Er sagt einfach nur, komm mit und sieh selbst. Und das ist genau das, was ich irgendwie heute machen will. Euch sagen, komm mit und seht selbst. Das ist eigentlich das, was wir hier machen, wenn wir Gottesdienste gestalten. Wir wollen eigentlich sagen, hey, komm mit und seht selbst. Macht euch euer eigenes Bild. Komm nicht ins Kino, sondern komm zu Gott und such ihn. Such Jesus und schau, ob du Gott triffst. So, und dann erlebt Nathanael was Ähnliches wie Petrus. Wir kommen jetzt fast zu den letzten Versen. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sagte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Dieser Fremde kennt mich schon, wieder diese Erfahrung. Und dieser Fremde findet ziemlich nette Worte über mich. Und er weiß das mit dem Feigenbaum. Er hat mich unter dem Feigenbaum gesehen. Keine Ahnung, was Philippus unter dem Feigenbaum gemacht hat. Wir werden es nie erleben. Man kann sich vorstellen, hat er dort das erste Mal sein Mädchen geküsst. Hat er vielleicht einfach gedöst in der Nachmittagssonne und die Nachmittagsschicht verschlafen. Was macht man sonst unter einem Baum? Mir fällt noch was ein, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Es klingt irgendwie jetzt wieder ernsthaft, es klingt irgendwie so, als ob Nathanael mit diesem Erlebnis unter dem Feigenbaum irgendwas Persönliches für ihn Wichtiges verbindet. Vielleicht hat er dort gesessen und geträumt. Vielleicht hat er dort gesessen und die Unzufriedenheit über sein Leben gespürt. Vielleicht hat er da gesessen und gebetet, Gott gesucht, seine Fragen geweint. Manche sagen, vielleicht hat er da gesessen und die Schriften studiert und dann kommt Philippus dazu und sagt, hey, den, über den Mose schreibt. Ne? Das ist relativ unwahrscheinlich. Damals hatte kein Mensch eine Bibel in schriftlicher Form. Dann hätte er sie aus der Synagoge klauen müssen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist dort irgendetwas gewesen. Und dieser Fremde spricht ihn genau darauf an. Und irgendwie ist es wie, wenn er plötzlich eine Antwort findet für das, was ihn vielleicht unter diesem Feigenbaum beschäftigt hat. Manchmal gibt es das. Du suchst Gott ganz allein unter deinem persönlichen Feigenbaum. Du hast nicht das Gefühl, dass dir jemand zuhört oder dass irgendwas ist. Du betest trotzdem und irgendwie später geschieht etwas und dir wird klar, hey, es hat mich jemand gesehen. Es hat mich jemand gehört. Irgendwie war jemand da. Ich krieg plötzlich Antworten. Nathanael ist wie die anderen auch gleich aus dem Häuschen, sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Bisschen theatralisch. Die Jungs waren sich in den folgenden 3 Jahren manchmal gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist mit Jesus. So vollmundig haben sie das selten gesagt. Eigentlich haben sie das so vollmundig erst wieder gesagt, als Jesus gestorben und wieder auferstanden war. Und Jesus holt ihn auch ein bisschen runter. Und jetzt lese ich die letzten Verse dieses Textes. Glaubst du das jetzt? Weil ich dir sage, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Und er fuhr fort, Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel heraufsteigen. Menschensohn war Jesu Begriff für sich selbst. Die Sache mit dem Feigenbaum mag verblüffend sein. Und Leute erzählen oft, dass sie manchmal durch kleine, verblüffende Ereignisse irgendwie zum ersten Mal Interesse an Gott bekommen haben. Und manchmal, wenn sie das so begeistert erzählen und du zuhörst, dann denkst du, naja gut, also so verblüffend ist das Erlebnis jetzt auch nicht. Da sagt einer, hey, ich habe gebetet, dass Gott mir bei einer Prüfung hilft und dann habe ich sie fast bestanden und es war auch irgendwie, Gott war mir total nah und so. Und Jesus sagt hier, deshalb glaubst du? Schön, super. Aber du wirst den Himmel offen sehen. Du wirst den Himmel offen sehen. Das ist eigentlich mein letzter Punkt. Leben unter einem geöffneten Himmel. Mit Jesus zu leben bedeutet, unter einem offenen Himmel zu leben. Und was bedeutet das? Dass dauernd Wunder passieren? Vielleicht meinte Jesus das. Kurz darauf, wenn man jetzt weiterlesen würde, Kapitel 2, passiert ein ziemlich krasses Wunder. Das werden wir nächstes Mal in der Lesung hören. Vielleicht meinte Jesus das. Wenn Johannes im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, als er seine Erinnerung aufgeschrieben hat, dann haben sie wirklich viel Krasses mit ihm erlebt. Eben ist der Matze hier vorbeigelaufen, da drüben sitzt er. Eigentlich lebt er jetzt in München. Er war gerade in Indien und er sagte am Telefon, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Lahme gehen, wie Blinde sehen, wie arm das Evangelium verkündet wird. Das ist genau etwas, was Jesus mal sagt. Hey, Lahme sehen, Blinde gehen, arm wird das Evangelium verkündet. Was wartet, was wollt ihr noch? Was braucht ihr noch für Beweise? So. Ein offener Himmel. Für mich bedeutet der offene Himmel schon mehr als Wunder zu erleben. Ich sage euch ehrlich, ich erlebe nicht dauernd solche Wunder. Unter einem offenen Himmel zu leben, bedeutet für mich eine ganz andere Art zu leben. Eine ganz andere Weise zu sein und das Leben zu verstehen und sein eigenes Leben zu sehen. Das heißt für mich, hey, über dir hängen nicht dunkle Wolken, Weltuntergangsstimmung und sowieso irgendwie sinnloses Leben und spätestens, wenn es dann vorbei ist, ist irgendwie alles rum. Sondern es bedeutet für mich, hey, du lebst unter einem geöffneten Himmel. Wie aus einem Spot fällt Licht auf dein Leben. Egal, was passiert, egal, ob es dir gut oder schlecht geht. Einfach schon, weil du weißt, dass dieses Leben überhaupt nicht zu Ende sein wird, wenn es hier endet. Wirft ein völlig anderes Licht auf dein Leben. Das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. Du hast immer direkten Kontakt mit Gott, jederzeit. Dein Leben steht immer, ich will nicht sagen unter einem guten Stern, sondern irgendwie unter der Sonne Gottes. Und selbst wenn etwas schiefläuft oder selbst wenn Wunder ausbleiben, entscheidend ist das nicht mehr. Du lebst unter geöffnetem Himmel. Manchmal muss ich mir das, wenn mich irgendwas runterzieht, richtig ins Bewusstsein rufen, dass es so ist. Du kennst Gott, du kennst das Leben. Und hier und da, punktuell, erlebst du ihn sogar auf eine Weise, die du dir nicht erklären kannst. Was willst du mehr? Ich bin am Schluss, es ist noch nicht alles gesagt. Die nächsten Male wird es noch mehr zu sagen geben, wie man Gott begegnen kann, wie Jesus ist, wie Leute ihn erlebt haben. Ich hoffe, es wird dich mitnehmen auf so eine Reise, die dich selber zu Gott führt. Die Jünger hatten hier sozusagen einfach ihren Erstkontakt mit Jesus. Und sie sind dann 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. 3 Jahre Zeit, um sich ein eigenes Bild zu machen. Und du hast auch Zeit. Ich wünsche dir, dass du vielleicht anfängst, ihm so hinterherzulaufen wie diese ersten zwei. Indem du vielleicht einfach beginnst, zu Hause das Johannesevangelium mal durchzulesen und das auf dich wirken zu lassen, was du da liest. Und dann wünsche ich dir eine Art von Begegnung mit Gott, wo du merkst, hey, ich kann dir so gar nicht erklären, wie das sein wird. Ich schätze nicht, dass du jemanden Merkwürdiges in der Fußgängerzone triffst und nachher denkst, es wäre Jesus gewesen. Ich wünsche dir eine Art von Begegnung, wo du merkst, es ist mehr als das, was ich mir nur so einbilde. Und eine Art von Begegnung, wo du merkst, hey, da ist jemand, der kennt mich. Und ich fühle mich wohl dabei, dass er mich kennt. Und er hat eine Zukunft für mich. Und ich wünsche dir Zeit, in der du tatsächlich auch Jesus erlebst und so einen offenen Himmel über dir. Und jetzt hat die Band noch ein Lied für uns zum Schluss, was ganz gut zu diesem Thema passt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.